Vater im Himmel, allmächtiger Gott, danke, dass wir da sein dürfen in deiner Gegenwart und wissen, dass du bei uns bist. Und ich bitte, dass du durch den Heiligen Geist wirkst, dass wir dich sehen durch die Stelle, die wir uns jetzt anschauen. Dass wir auch uns klar sehen. Und ich bitte, dass du uns veränderst, dass du schenkst, dass wir ja, so werden, wie du uns haben möchtest und dass du uns einen richtig starken Glauben gibst, eine feste Überzeugung davon, dass du gut bist und dass dir alles möglich ist. In Jesu Namen erbitte ich das. Amen. Wir machen weiter im Matthäus-Evangelium, in Kapitel 16, die Verse 1 bis 12 lese ich vor. Bitte schlagt eure Bibeln ruhig auf und lasst sie während der Predigt auch offen und schaut sie mit. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein. Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm heran, um ihn auf die Probe zu stellen und sprachen den Wunsch gegen ihn aus, er möchte sie ein Wunderzeichen vom Himmel her sehen lassen. Er aber antwortete ihnen, am Abend sagt ihr, es gibt schönes Wetter, denn der Himmel ist rot. Und frühmorgens, heute gibt es ein Unwetter, denn der Himmel ist rot und trübe. Das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Wahrzeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt ein Zeichen, doch es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Mit diesen Worten ließ er sie stehen und ging weg. Als die Jünger dann an das jenseitige Ufer des Sees kamen, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Da sagte Jesus zu ihnen, gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie erwogen nun im Gespräch untereinander, das sagt er deshalb, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als Jesus das merkte, sagte er, ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr keine Brote mitgenommen habt? Besitzt ihr immer noch kein Verständnis und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viele Körbe voll ihr noch aufgehoben habt? Auch nicht an die 7 Körbe für die 4000 und wie viele Körbe voll ihr noch aufgehoben habt? Wie könnt ihr nur nicht begreifen, dass ich nicht von Broten zu euch geredet habe? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Nun verstanden sie, dass er nicht hatte sagen wollen, sie sollten sich vor dem bei Broten verwendeten Sauerteig hüten, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ja, wir sind jetzt im 16. Kapitel des Evangeliums nach Matthäus angekommen und wir haben Berichte von ganz erstaunlichen Ereignissen gelesen. Alles hat begonnen mit der Geburt eines Kindes durch eine Jungfrau. Und dieses Kind bekommt den Namen Jesus und mit etwa 30 Jahren beginnt dieser Jesus von dem anbrechenden Reich Gottes zu predigen. Und er heilt Menschen, er treibt Dämonen aus, er weckt Tote zum Leben, Blinde sehen, Taube hören und Stumme sprechen. Und es stellt sich die Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Oder denkst du, dass kein vernünftig denkender Mensch das für wahr halten kann? Und weil du ein vernünftig denkender Mensch bist, hältst du das nicht für wahr? Glaubst du das? Vielleicht denkst du wie ich, dass du das glaubst. Und kaum kommt die nächste Krise in deinem Leben und es geht dir wie mir und es macht sich dieses unangenehme Gefühl in der Magengrube breit, Sorge oder Angst kommen auf. Der Abschnitt, den wir heute anschauen, der hat damit zu tun, wie wichtig Glaube ist und auch damit, wie gefährlich es ist, nicht zu glauben oder wie schädlich bereits ein wenig Unglaube ist. Und das hängt alles sehr wesentlich an dem Zeichen des Jona, von dem wir da in Vers 4 gelesen haben. Wir werden uns zunächst mit der Forderung nach einem Zeichen durch die Pharisäer und Sadduzäer beschäftigen, dann mit der Warnung vor Sauerteig und am Ende mit dem Zeichen des Jona. Die Forderung eines Zeichens. Vorige Woche haben wir von Christoph gehört, dass Jesus tausende Menschen, allein 4000 Männer und außerdem noch Frauen und Kinder satt gemacht hat. Und er hat das mit wenigen Broten und Fischen getan. Jesus hat die Lebensmittel genommen, er hat gebetet, er hat sie geteilt und an seine Jünger weitergegeben. Und die Jünger haben diese Lebensmittel, das Brot und die Fische, dann an die Menschen verteilt. Und am Ende waren Tausende satt und es sind Körbe mit Resten übergeblieben. Es ist mehr übrig geblieben, als am Anfang da war. Und einigen von euch wird das bekannt vorgekommen sein und euer Eindruck war vollkommen richtig. Und Christoph hat auch schon darauf hingewiesen und Jesus weist doch in unserer Stelle, da in den Versen 9 und 10 darauf hin, dass er dieses Brot für tausende Wunder zweimal gemacht hat. Beim ersten Mal für 5000 Männer, dazu Frauen und Kinder. Und die beiden Ereignisse haben einige Übereinstimmungen. Beide Male ist es an sehr abgelegenen Orten passiert. Beide Male waren wenige Brote und wenige Fische vorhanden. Und beide Male sind tausende Menschen satt geworden und sind Körbe mit Resten übrig geblieben. Und aus den Berichten wird auch klar, warum Jesus das getan hat. Er hat das aus Barmherzigkeit getan. Er hat das getan, weil ihm die Menschen, die zu ihm gekommen sind, Leid getan haben, aus Mitleid mit ihnen. Und deswegen hat er sie satt gemacht. Neben diesen Gemeinsamkeiten gibt es aber wesentliche Unterschiede. Nicht nur die Anzahl der Menschen war anders und die Anzahl der Brote und Fische und auch nicht nur die Anzahl der Brotkörbe, sondern vor allem die Nationalität der Menschen war eine andere. Das erste Brot für tausende Menschen, das hat Jesus auf jüdischem Gebiet getan, für eine jüdische Menschenmenge. Das zweite hat er am Ostufer des See Genezareth getan. Wir lesen das im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 31, in einem Gebiet namens Dekapolis, eben auf heidnischem Gebiet. Für Heiden, für Menschen wie uns, für Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören. Und als wollte Matthäus das in diesen Berichten von diesen beiden Brot für tausende Wundern unterstreichen und auch bei uns da in den Versen 9 und 10 verwendet er jeweils ein anderes griechisches Wort für Körbe. Bei der Speisung der 5000 Juden wird das Wort für kleine jüdische Brotkörbe verwendet, indem sie ihr koscheres Brot mitgehabt haben. Und bei der Speisung der 4000 Heiden wird die Bezeichnung für einen richtig großen Flechtkorb verwendet. So ein Korb, in dem Paulus in dem Damaskus von der Mauer abgeseilt worden ist. Du wirst jetzt fragen, okay, warum ist das wesentlich? Das ist wesentlich, weil Jesus mit der Speisung der 4000 Heiden gezeigt hat, dass er mit der gleichen Barmherzigkeit für uns Heiden gekommen ist, für uns, die wir nicht zum Volk Israel gehören, mit der gleichen Barmherzigkeit, die er auch für sein Volk gehabt hat. Jesus ist auch für uns gekommen, die wir nicht zum Volk Israel gehören. Er ist das Brot des Lebens für alle Menschen. Und das sollten seine Jünger verstehen und das sollen auch wir verstehen. Er ist das Brot des Lebens für alle Menschen. Und nach der Speisung der 4000 Heiden ist Jesus mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen und vom Ostufer des Sees wieder auf die andere Seite gefahren, in das Gebiet von Magadan. Markus schreibt, Dalmanuta, das ist die gleiche Gegend, also wieder in jüdisches Gebiet. Und da beginnt jetzt unser Abschnitt. Wir lesen in Vers 1, dass die Pharisäer und Sadduzäer zu Jesus gekommen sind. Und sie haben ein Wunderzeichen vom Himmel gefordert. Und wenn man nur den Vers 1 liest, dann könnte man denken, okay, ihre Forderung war harmlos, vielleicht sogar ganz berechtigt aufgrund ihrer Verantwortung für das Volk Israel. Und sie wollten vielleicht einfach nur prüfen, wer er ist. Aber wir haben ja schon 15 Kapitel des Matthäus-Evangeliums hinter uns, oder? Wir wissen daher ganz genau, dass sie ihre Entscheidung darüber, wer Jesus ist, längst getroffen haben. In Kapitel 12 haben wir gesehen, dass sie Jesus ablehnen. Für sie war klar, dass seine Kräfte dämonisch sind, dass er dämonisch ist. Und sie wollten ihn loswerden, sie wollten ihn umbringen. Warum fordern sie dann ein Zeichen vom Himmel? Wir lesen da in Vers 1, dass sie Jesus auf die Probe stellen wollten. Sie wollten kein Zeichen, um dann an ihn zu glauben. Sie wollten, dass er bei dem Versuch, ein Zeichen zu geben, scheitert. Sie wollten beweisen, dass er nicht von Gott ist. Erinnert ihr euch noch an den Zweifel von Johannes dem Täufer? Damals, als er im Gefängnis war, er hat seine Jünger zu Jesus gesandt und Jesus hat ihm ausrichten lassen, Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird die Botschaft, die gute Botschaft verkündet. Die Antwort von Jesus an Johannes den Täufer, die Antwort auf seinen Zweifel, ob er wirklich der Messias ist, die war: Durch mich geschieht, was der Prophet Jesaja angekündigt hat. Oder mit anderen Worten: Ja, ich bin der Messias, der angekündigte Messias. Statt ein Zeichen vom Himmel zu fordern, hätten die Pharisäer und die Sadduzäer an dem, was Jesus im Licht der Öffentlichkeit getan hat, erkennen können, dass er der Messias ist. Sie haben die Schriften gekannt, sie hätten die Zeichen der Zeit erkennen können, denn durch Jesus wurden Blinde sehend, sind Lahme gegangen, wurden Aussätzige gereinigt, konnten Taube hören und wurden Tote auferweckt. Und er hat die gute Nachricht, die Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes verkündet. Und Jesus hat die Motivation der Pharisäer und der Sadduzäer durchschaut. Und deswegen hält er ihnen da in den Versen 2 und 3 vor, dass sie zwar in der Lage sind, an der Farbe des Himmels zu erkennen, wie das Wetter wird, dass sie aber nicht in der Lage sind, die Zeichen ihrer Zeit zu erkennen. Und dazu waren sie nicht in der Lage, weil sie ihn abgelehnt haben, weil sie seine Vollmacht abgelehnt haben und weil sie seine Botschaft abgelehnt haben. Und deswegen weist Jesus sie da in Vers 4 so scharf zurecht und er wendet sich von ihnen ab. Und er gibt ihnen kein Zeichen, aber er kündigt ein Zeichen an. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt ein Zeichen, doch es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Jona. Mit diesen Worten ließ er sie stehen und ging weg. Die Pharisäer und Sadduzäer hätten an dem, was Jesus in aller Öffentlichkeit getan hat, erkennen können, dass er der angekündigte Messias ist. Und mit dem Zeichen des Jona wird Jesus deutlich machen, beziehungsweise aus unserer Sicht hat er deutlich gemacht, wer er ist, wie er ist und warum er gekommen ist. Zu dem Zeichen des Jona kommen wir noch. Die Warnung vor dem Sauerteig. In Vers 5 lesen wir, dass Jesus nach dieser Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Sadduzäern, mit seinen Jüngern wieder ins Boot gestiegen ist, wieder auf die andere Seite des Sees gefahren ist. Und im Markus-Evangelium ist es in Kapitel 8 beschrieben und dort ist es so beschrieben, dass den Jüngern schon bei der Überfahrt aufgefallen ist, dass sie nur mehr ein einziges Brot dabei gehabt haben. Und man kann sich die Szene sehr gut vorstellen, oder? Jesus ist in Gedanken noch bei dem Disput, den er gerade erlebt hat. Womöglich liegt er wieder hinten im Boot und erholt sich von dieser unangenehmen Erfahrung. Und er denkt über die Haltung der Pharisäer und Sadduzäer nach. Und als das Boot so ruhig über den See dahinfährt, da merkt er Frustration unter den Jüngern. Vielleicht hat er das ohne Worte bemerkt, wie er das so oft hat. Vielleicht haben sie aber auch begonnen, miteinander zu diskutieren und untereinander Vorwürfe zu machen, weil sie nur mehr ein einziges Brot dabei gehabt haben. Jedenfalls war Jesus ganz offensichtlich noch in den Gedanken bei der Auseinandersetzung, die er gehabt hat, und deswegen warnt er die Jünger mit folgendem Bild. Gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Was hat es mit dem Sauerteig auf sich? Passionierte Brotbäcker wie ich werden das natürlich wissen. Sauerteig wird in der Bibel oft für einen Einfluss verwendet, für einen schädlichen Einfluss meistens. Beim Sauerteig ist es so, das ist ein Teig, der durch Bakterien und Hefe gärt. Und beim Gären entsteht Kohlendioxid und das bewirkt, dass dieser Sauerteig, wenn er unter den Brotteig gemischt wird, eben seinen Einfluss entfaltet und der ganze Brotteig wird durchsetzt und geht auf. Und damit hat eben der Sauerteig Einfluss auf den gesamten Brotteig und auch auf das Brot. Aber wieso der Sauerteig der Sadduzäer und der Pharisäer? Wir lesen in Vers 12, dass mit dem Sauerteig die Lehre der Pharisäer und Sadduzäer gemeint ist. Und das ist jetzt wirklich überraschend, oder? Denn wenn wir die Bibel so lesen, dann sehen wir, dass die beiden Gruppen gerade in der Lehre ganz wenige Übereinstimmungen gehabt haben. Was aber war die Übereinstimmung in ihrer Lehre, vor der Jesus hier warnt? Wir sehen die Übereinstimmung ganz deutlich in den Versen 1 bis 4. Worin sich diese beiden Gruppen einig waren, das war ihre ablehnende Haltung gegen Jesus. Obwohl sie sonst so erbitterte Gegner waren, waren sie sich einig in ihrer Feindschaft gegen Jesus. Und wieso Lehre? Wir haben in Kapitel 12 gelesen, wie sie versucht haben, das Volk, das ihn schon als den Messias oder hinterfragt, ob Jesus vielleicht der Messias ist, beeinflussen und denen sagen, na, er treibt die Dämonen mit dem Obersten der Dämonen aus. Und diese Feindschaft, ihre ablehnende Haltung wird am Ende zur Kreuzigung von Jesus führen. Der Einfluss dieser ablehnenden Haltung der Pharisäer und Sadduzäer gegen Jesus, dieser Unglaube, das ist es, wovor er die Jünger warnt. Wie ein wenig Sauerteig Einfluss auf den gesamten Brotteig und auf das gesamte Brot hat, so hat Zweifel, so hat ein wenig Unglaube Einfluss auf uns. Und an der Reaktion der Jünger, die wir da in Vers 7 sehen, erkennen wir, dass die Warnung absolut notwendig war. Denn es ist ganz sicher keine lebensbedrohliche Situation, nur mehr ein Brot für 13 Männer dabei zu haben. Aber sie waren in Gedanken so sehr bei diesem fehlenden Brot und bei dem drohenden Hunger am Abend, dass sie die Warnung von Jesus nicht verstanden haben. Und wieder greift Jesus ein und er spricht in den Versen 8 bis 10 das Problem an, das Problem, das an der Sorge der Jünger sichtbar wird. Ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr keine Brote mitgenommen habt? Besitzt ihr immer noch kein Verständnis und denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5.000 und wie viele Körbe voll ihr noch aufgehoben habt, auch nicht an die 7 Brote für die 4.000 und wie viele Körbe voll ihr noch aufgehoben habt? Was ist das Problem der Jünger? Weshalb verstehen sie das Bild von dem Sauerteig nicht. Sie verstehen das Bild nicht, weil sie damals noch nicht vollkommen verstanden haben, wer Jesus ist, wie er ist und warum er gekommen ist. Und deswegen war ihr Glaube damals so, wie wir ihn da eben sehen, wie er damals eben war. Ich denke, sie werden Jesus schon vertraut haben. Immerhin haben sie schon einiges mit ihm erlebt. Aber offenbar eben nicht vollkommen. Vielleicht haben sie nicht einmal daran gezweifelt, dass er dieses eine Brot vermehren kann. Vielleicht haben sie aber daran gezweifelt, dass er sie wirklich versorgen wird. Wenn sie daran gezweifelt haben, dann haben sie aber daran gezweifelt, dass er wirklich gut ist. Dass er wirklich gut ist. Ich habe euch am Anfang der Predigt gefragt, ob ihr glaubt, was die Bibel von Jesus berichtet. Wahrscheinlich werden manche hier das nicht glauben. Wahrscheinlich wird es aber bei vielen so sein, wie es bei mir ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass alles wahr ist, was in der Bibel steht und insbesondere alles, was von Jesus berichtet ist. Er ist mein Herr und mein Gott. Doch kaum kommt die nächste Krise in meinem Leben, dann stellt sich dieses unangenehme Gefühl in der Magengrube ein. Es ist Sorge oder wirklich richtige, ausgewachsene Angst. Und das ist offensichtlich deswegen so, weil es mir ganz gleich geht wie den Jüngern damals. Ich habe schon ein gewisses Vertrauen, aber kein vollkommenes Vertrauen in meinen Gott. Und wenn es dir geht wie mir, dann ist die Warnung, die Jesus seinen Jüngern gibt, für dich und für mich aber sowas von relevant. Wir sollten uns vor jedem Einfluss hüten, vor jeder Lehre und vor jedem Einfluss, der unseren Glauben beträchtigt. Vor jeder Lehre und vor jedem Einfluss, der auch nur ansatzweise, nur im Entferntesten in Frage stellt, wie Jesus, wie Gott sich selbst in seinem Wort in der Bibel offenbart. Der Schlüssel aber zu einem festen, zu einem unerschütterlichen, zu einem unauslöschlichen Glauben, das ist das Zeichen des Jona, das Jesus in Vers 4 ankündigt. Das Zeichen des Jona. Wir haben gesehen, die Pharisäer und Sadduzäer haben Jesus abgelehnt. Ihre Herzen waren verhärtet. Und diese Haltung, die führt zur ultimativen Katastrophe. Zur ultimativen Katastrophe. Denn diese Haltung zeigt, dass man von Gott getrennt ist. Und wenn sich diese Haltung in diesem Leben nicht ändert, dann wird man für immer von Gott getrennt bleiben, ewig. Und das kann man niemandem wünschen. Das kann man niemandem wünschen. Und wir haben gesehen, dass die Jünger noch nicht vollkommen verstanden haben, wer Jesus war und warum er gekommen ist. Und deswegen war ihr Glaube so, wie er damals war. Das Zeichen des Jona, das Jesus in Vers 4 ankündigt, das ist für Menschen mit dem Unglauben der Pharisäer und Sadduzäer genauso entscheidend und wesentlich, wie es für Menschen mit dem kleinen Glauben, mit dem Kleinglauben der Jünger ist. Was ist das Zeichen des Jona? Ihr kennt den Bericht im Alten Testament von dem Propheten Jona. Gott hat Jona nach Ninive gesandt. Jona wollte nicht nach Ninive gehen und er wollte lieber auf einem Schiff fliehen. Das Schiff ist in einen Sturm geraten und Jona wurde ins Meer geworfen. Und als er im Meer versunken ist, wurde er von einem großen Fisch verschluckt und nach 3 Tagen lebend wieder ausgespuckt. Versteht ihr, was Jesus mit dem Zeichen des Jona meint? Als Jona im Meer versunken ist und von dem Fisch verschluckt worden ist, da hat man davon ausgehen müssen, dass er tot ist. Und als er nach 3 Tagen lebend wieder ausgespuckt worden ist, war es so, als sei er auferstanden. Das Zeichen des Jona deutet also auf das voraus, was Jesus getan hat, was an Jesus geschehen sollte, nämlich sein Tod und seine Auferstehung. Matthäus und die anderen Evangelisten berichten, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist. Und sein Leben war ganz anders als unsere Leben. Sein Leben war von einer einzigartigen und innigen Beziehung mit dem einzigen, wahren und lebendigen Gott des Universums gekennzeichnet. Und am Ende hat Jesus dieses Leben freiwillig gegeben. Er hat es freiwillig gegeben als Lösegeld, um für unsere Schuld zu bezahlen. Er wurde gefoltert und vor den Augen der Menschen in Jerusalem an ein Kreuz genagelt. Und man hat eine Lanze in seine Seite gebohrt. Um sicher zu gehen, dass er wirklich tot war. Sein Körper wurde vom Kreuz abgenommen und in Leinentücher gewickelt und in ein Grab gelegt. Doch die historischen Berichte der Bibel, die enden nicht mit dem Tod am Kreuz. Wir werden in Kapitel 28 im Matthäus-Evangelium sehen, dass der Tod Jesus nicht festhalten konnte. Er ist auferstanden am 3. Tag. Und nach der Auferstehung ist er nicht nur seinen Jüngern erschienen, sondern hunderten Menschen über einen Zeitraum von 40 Tagen. Er ist nicht als Gespenst erschienen, sondern körperlich. Er hat mit Menschen geredet, er ist neben ihnen hergegangen, er hat mit ihnen gegessen und man konnte ihn angreifen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, waren die Jünger fertig. Sie haben gedacht, es ist alles verloren. Sie waren verunsichert, es ist zu wenig. Sie haben wirklich gedacht, es ist alles verloren. Sie waren am Boden zerstört. Doch die Begegnung mit Jesus nach seiner Auferstehung, die hat für sie alles verändert. Jesus hat ihnen angekündigt, dass er leiden wird, dass er sein Leben als Lösegeld hingeben wird und dass er am 3. Tag auferstehen wird. Und die Auferstehung bestätigt, dass alles, was Jesus angekündigt und zugesagt hat, wahr und zuverlässig ist. Die Auferstehung bestätigt, dass alles, was Jesus angekündigt hat, wahr und zuverlässig ist. Jesus hat uns nicht zugesagt, dass dieses Leben das beste Leben sein kann, das wir je haben werden. Im Gegenteil, wie wir in wenigen Wochen in dieser Predigtreihe hören werden. Aber er hat uns zugesagt, uns in diesem Leben zu versorgen. Er hat nicht zugesagt, dass wir in diesem Leben niemals Leid erfahren werden. Aber er hat zugesagt, dass alle unsere Lebensumstände, die angenehmen wie die unangenehmen, zum Guten zusammenwirken. Vor allem aber hat er zugesagt, dass wir auferstehen werden zu einem neuen Leben, in einem neuen Leib, in einer neuen Schöpfung und dass wir unmittelbar bei ihm sein werden. Und das ist das beste Leben. Das wird das beste Leben sein für alle, die an ihn glauben. Das beste Leben, das man haben kann. Und Jesus hat uns durch Paulus beschreiben lassen, dass dieses Leben so schön, so erfüllend, so herrlich sein wird, dass es unsere kühnsten Träume übersteigt. Ein Leben in Fülle. 1. Korinther 2,9. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Mit anderen Worten, wie schön du dir dieses neue Leben auch immer vorstellst, es wird besser sein. Es wird besser sein. Wieder Paulus, Römer 8,18. Wieder ist es was Jesus uns ausrichtet in seinem Wort. Dieses neue Leben wird so perfekt, so vollkommen sein, dass was auch immer wir in diesem Leben erleiden müssen, dagegen vollkommen unbedeutend erscheinen wird. Was für ein Ausblick ist das? Was für ein Ausblick. Vielleicht denkst du dir das, okay, wieder frommes Geschwätz, ohne jede praktische Relevanz. Doch ich kann euch sagen, aus eigener Erfahrung, diese Gewissheit, jetzt kommt nämlich der schwere Teil, diese Gewissheit, die hilft in ganz elementaren Krisen. Viele von euch wissen, dass eine unserer Töchter, Anna, im Dezember im Vorjahr schwer krank war. Sie war auf der Intensivstation in künstlichem Tiefschlaf. Und es war nicht klar, ob sie überleben wird. Sie ist verheiratet und sie hat zwei kleine Söhne. Wir waren besorgt. Und das ist über ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube weit hinausgegangen. Wir waren besorgt, weil wir Anna nicht verlieren wollten. Wir waren besorgt, aber wir waren nie verzweifelt. Wir waren nicht verzweifelt wegen der Auferstehung, die bestätigt, dass alle Zusagen von Jesus wahr sind. Danke, Otto. Das ist sehr lieb von dir. Also, wir waren besorgt und das ist über ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube weit hinausgegangen. Wir waren besorgt, aber wir waren nie verzweifelt. Wir waren nicht verzweifelt wegen der Auferstehung, die bestätigt, dass alle Zusagen von Jesus wahr sind. Wir waren nicht verzweifelt, weil wir gewusst haben, wenn sie stirbt, wird sie in Gottes unmittelbarer Gegenwart sein. Wir waren nicht verzweifelt, weil wir gewusst haben, wir werden sie wiedersehen in einem neuen, vollkommenen Leben, in einer neuen, vollkommenen Schöpfung. Wir waren nicht verzweifelt, weil wir gewusst haben, wenn sie stirbt, dann wird das für uns alle, für die gesamte Familie und für alle, die mit ihr je in Berührung gekommen sind und denen sie abgeht, für uns alle wird es zum Guten beitragen. Jetzt wird sich vielleicht jemand denken, okay, wie kann das sein? Weil Leid genau diesen Zweck hat. Man soll es, wenn man es kann, mit Gott bewältigen und dann geschieht diese Wirkung, dass es zum Guten beiträgt. Wir waren nicht verzweifelt, denn wir haben gewusst, mit Gottes Hilfe werden Simon und Lukas und Stefan dieses Leben auch ohne Anna bewältigen. Und zwar deswegen, weil Gott für sie sorgt. Ich denke, Sorgen und Ängste werden uns bei jeder Lebenskrise begegnen. Doch der Glaube an die Auferstehung hilft. Denn wenn Gottes Sohn bereit war, sein Leben für uns hingegeben, wie soll er dann nicht absolut gut und vertrauenswürdig sein? Wie soll er dann nicht absolut gut und vertrauenswürdig sein? Und wenn Gott seinen Sohn am dritten Tag von den Toten auferwecken kann, was soll ihm unmöglich sein? Was soll ihm unmöglich sein? Gott Sohn ist Mensch geworden. Er hat Stürme gestillt, zweimal Tausende mit Brot versorgt. Er hat Tote auferweckt. Er hat Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Aber dazu ist er nicht Mensch geworden. Er ist Mensch geworden, um sein Leben zu geben als Lösegeld. Und er ist auferstanden und das bestätigt, dass sein Opfer angenommen wurde. Es ist bezahlt. Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du das noch nicht glaubst, dann bitte ich dich, verhärte dein Herz nicht wie die Pharisäer und Sadduzäer, sondern mach dich ehrlich und offen auf die Suche nach Jesus. Es geht um viel. Es geht um alles. Du hast gehört, dass die Auferstehung bestätigt, dass Gottes Zusagen wahr sind. Und eine seiner Zusagen ist, dass ihn findet, wer ihn sucht. Bitte suche ihn. Glaubst du an Jesus als deinen Retter, als deinen Herrn und Gott? Wenn du das glaubst, dann hüte dich vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Hüte dich vor jeder Lehre, vor jedem Einfluss, der deinen Glauben schwächt. Solche Angriffe auf unseren Glauben sind eine ständige Gefahr für uns. Und deshalb sollten wir alle, wie Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet, für uns selbst und füreinander beten. Ihr findet das Gebet in Epheser 1, 17 bis 20. Allmächtiger Gott, unser himmlischer Vater, bitte lass uns durch das Wirken des Heiligen Geistes erkennen, wie du bist. Und bitte lass uns tief in unserem Innersten begreifen, welche Hoffnung wir haben und wie wunderbar das ist, was uns in Ewigkeit bei dir erwartet. Bitte lass uns begreifen, mit welch unfassbar großer Kraft du an uns wirkst. Bitte lass uns erkennen, dass das dieselbe Kraft ist, mit der du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hast. Und bitte stärk unseren Blick auf das Zeichen des Jona und stärk unseren Glauben dadurch. Stärk unseren Glauben, durch den Blick auf Tod und Auferstehung deines Sohnes. Das war dir möglich. Was soll dir unmöglich sein? Und das hast du aus Liebe getan. Was solltest du uns vorenthalten? Amen.